Wie schwer sind die Überprüfungen zu Heilpraktikern für Psychotherapie wirklich? Dazu wollte ich mal ein Video machen, weil das natürlich eine Frage ist, die auch immer mal wieder kommt. Also dieses Gefühl, ich möchte einschätzen können, wie schwer sind die Überprüfungen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dir diese Frage auch schon mal gestellt hast oder ob du möglicherweise mittendrin bist und dir schon mal ein paar Prüfungen angeguckt hast und denkst, ach, das ist aber ganz schön schwer, oder denkst, oh, das ist doch machbar. Ja, darüber möchte ich heute gern ein bisschen mit dir ein paar Gedanken verlieren. Mein Name ist Dirk Schippel, ich bin Geschäftsführer der Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Wenn dich diese Themen interessieren rund um das Thema Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie, psychische Gesundheit, Psychosomatik oder auch Ausbildung oder Existenzgründung, dann freue ich mich, wenn du dem ganzen Video einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, dann verpasst du kein Video mehr. Das ist völlig kostenfrei. So, dann lass uns mal schauen, mal einsteigen in das Thema. Vielleicht hast du dir schon selber Gedanken gemacht dazu. So, kursieren ja unglaublich viele Dinge auch überall. Habe ich mal gelesen, hier besteht keiner und da bestehen mehr. Und wir müssen erstmal kurz unterteilen, vielleicht mal ganz grob, dass du verstehst, wenn du Heilpraktikerin für Psychotherapie werden möchtest, dann bedeutet das, dass du zwei Überprüfungen bestehen darfst. Das erste ist die schriftliche Überprüfung im Multiple-Choice-Verfahren. Ja, in den meisten Bundesländern 28 Fragen, 21 richtig beantworten, also 75%. Dann wirst du zugelassen für die mündlichen Überprüfungen. In der mündlichen Überprüfung geht es in den allermeisten Fällen um ein Fallbeispiel, wo du eine Verdachtsdiagnose stellen darfst und gleichzeitig aber auch noch Wissen drumherum abgefragt wird. Also es wird geschaut, ob du jemand bist, der das Wissen, was er hat, vernetzen kann. Ob man dich verantwortungsvoll, ja, eben therapeutisch tätig sein lassen kann. So. Deswegen bin ich auch kein großer Freund von Reimen auswendig lernen. Ja, also das mal nur nebenbei. Aber dazu komme ich vielleicht gleich noch. So, jetzt ist die Frage, das sind die beiden Überprüfungsmodalitäten und die sind recht unterschiedlich. Ja, das eine, die schriftlichen Überprüfungen, da geht es eben auch viel um Faktenwissen. Da kommen dann die meisten auch noch durch und für viele, die nicht vernünftig gelernt haben, ist dann in der mündlichen meist Schluss. Was natürlich unter anderem auch mit der Aufregung zusammenhängen kann, das ist total nachvollziehbar. Also das möchte ich gar kein so Blackout-Gefühl oder wenn man dann in Richtung gelenkt wird und man nicht genau versteht, wo will der Prüfer, die Prüferin hin, weil die etwas im Kopf haben, wo man nicht genau versteht. Für die ist das klar, in deren Kopf, aber man versteht nicht genau, wo die hinwollen. Also das alles mal weggelassen und das ist natürlich ganz klar, das kann jedem passieren und das ist manchmal auch einfach Glück oder Pech. Aber mir geht es um die Frage eben, gibt es dann eben vernünftige Möglichkeiten, mich darauf vorzubereiten? Und deswegen, wie gesagt, für dich nochmal schriftlich und mündlich. Das sind zwei unterschiedliche Settings. Ich habe das ja eben so ein bisschen erklärt. Und die Frage, ob das jetzt einfach oder schwer ist, hängt von mehreren Faktoren ab. So, ein Faktor ist zum Beispiel das Thema, ich fange mal mit dem Thema an, weil es ein emotionales Thema ist, das Thema Prüfungsangst. Ja, das Thema Prüfungsangst. Wenn du in so eine Situation kommst und das nicht mehr gewohnt bist, stell dir jemand vor, der gerade dauerhaft noch irgendwelche Ausbildung, Weiterbildung macht und viel Prüfungserfahrung hat, hat er natürlich emotional einen gewissen Vorteil. Also das heißt, es lohnt sich, möglichst häufig mal in solche Prüfungssituationen zu begeben, vielleicht auch Prüfungssimulation. Dazu lade ich meine Schüler immer ganz, ganz gerne ein, ja, live in die Prüfungssimulation zu kommen, um eben diese Erfahrung mal zu machen. Ja, auch wenn man sich gerade nicht traut zu sagen, okay, hier, oh, mein Finger hat sich gemeldet. Ich wollte doch gar nicht, aber mein Finger hat sich von allein gemeldet. Das wäre mal etwas, was total gut ist, mal etwas zu machen. Als liebevolle Metapher dazu, erst springen, dann fürchten. Okay, also mal etwas machen. Okay, ich stelle mich zur Verfügung für die Prüfungssimulation. Okay, daraus lernt man am meisten. Das erzählen mir immer wieder Menschen. Also, Prüfungsangst oder diese Aufgeregtheit, da kann man dann zum Beispiel ein bisschen vorsorgen, indem man sich ganz bewusst sagt, okay, das ist ein Thema bei mir. Welche Möglichkeiten gibt es dazu, dass ich das Thema in den Griff bekomme? Dazu gibt es dann, was ich, therapeutische Hilfe, du kannst dir einen Online-Kurs kaufen, du kannst auch ein Thema Lernen kaufen. Alles, was dir mehr das Gefühl gibt, die Kontrolle zu bekommen und viel vorher sich in solche Situationen hineinzubegeben. Ja, man kann das auch ein bisschen simulieren, jetzt gehe ich schon in so eine Tipps wieder rein, dass du mal, was ich, 10 Liegestütz machst und dann versuchst, Fragen zu beantworten. Warum, denkst du dir jetzt vielleicht? Weil du dann schon den Puls hast, ja, wie du in so einer Situation bist. Und jetzt verknüpfst du aber den Puls, den du hast, weil du eben eine körperliche Anstrengung gemacht hast, nicht mehr so gefahrspezifisch, dass wie in der Prüfung, Gott, mein Puls rast so. So. Und wenn du das verknüpfst mit Prüfungssimulation und Bewegungsübungen, dann kennt dein Körper dieses Gefühl schon. Ja? Oder was mir ein Professor auch mal erzählt hat, schon sehr, sehr früh, ist, sich in den Prüfungsraum hinein zu imaginieren. Ganz, ganz wichtiger Punkt, der schon helfen kann. So, davon hängt auch ab, ob ich die Prüfung als leicht oder schwer empfinde. Weil ja die Frage da ist, welchen Zugang habe ich zu meinen Ressourcen, zu meinen kreativen Ressourcen, auch mal etwas wiederzuerkennen. Also gerade in der schriftlichen Überprüfung ist es ja so, dass wir Dinge auch wiedererkennen dürfen. Und wenn ich Dinge mal gehört habe, aber sie nicht ganz tief im Wissen verankert sind, dass ich sie sozusagen nicht selbst abrufen kann, aber wenn ich es lese, so ein Gefühl von Zuordnung bekomme, dann ist es hilfreich, wenn ich selber natürlich entspannter unterwegs bin. Ja, also ich denke, das ist hoffentlich nachvollziehbar. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie kann ich es schaffen, auf möglichst viel von meinem Geist zuzugreifen? So, der zweite Aspekt, der wichtig ist und wo wir uns fragen dürfen, okay, wie lange ist es her, dass ich aus der Schule raus bin oder aus dem Lernen raus bin? Bin ich permanent in so einem Bereich, wo ich mich weiterbilde oder ist das jetzt 20 Jahre her? Das hat eben auch eine, ganz klar, das spielt damit rein, weil kenne ich noch Lerntechniken? Weiß ich, wie ich überhaupt lerne? Ja, früher hat man doch einfach nur, okay, ich habe rausgeschrieben und dann habe ich das versucht, auswendig zu lernen. Wir wissen aber heute, dass das Gehirn nicht so besonders gut für Fakten gemacht ist, für Faktenlernen. Das, ne, wenn ich dich jetzt frage, was weißt du denn noch aus der Schulzeit, aus dem Geschichtsunterricht, die Weimarer Republik, was weißt du dazu noch? Ja? Und dazu kann es sein, dass du jetzt vielleicht viel weißt, weil dich das fasziniert hat, weil du vielleicht einen Lehrer hattest, der das lebendig gemacht hat, der in der Lage war, dich für dieses Thema zu faszinieren. Aber wenn es jetzt nicht so ein riesen Faszinationsthema war, war es eher schwierig. Das Thema sollte dich auf jeden Fall faszinieren, wenn du später damit arbeiten möchtest. Aber ich weiß, es geht ja um viel Wissen und das verunsichert manche dann. Oh, kriege ich das hin? Schaffe ich das? Also braucht es eben das Training, den Muskel wieder trainieren, tägliches Training, wie lerne ich überhaupt und eben wie kann ich es schaffen, vom Faktenwissen zu so einer Art eigenem, transferierten Wissen zu gelangen. Also das heißt, was das Gehirn total liebt, ist, wenn es sich selbst anstrengen muss. Also einerseits liebt es die Herausforderung, sich anzustrengen, natürlich möchte es auch Energie sparen, ja, das auf jeden Fall auch, das kennst du auch. Aber die Frage ist, wenn du sozusagen, wie soll ich das sagen, Dinge nicht zu Ende, also du liest etwas und dann machst du dir Gedanken dazu, dann regst du dein Gehirn an. Oder das ist ein Grund, warum ich immer gerne sage, auch in Ausbildungsvideos und überall, lass uns mal gemeinsam reingehen, was fällt dir schon zu diesem Thema ein? Alles das, was dir schon assoziativ zu einem Thema einfällt, schon mal aufzuschreiben. Damit machst du dich warm, damit trainierst du deine Synapsen, weil das Gehirn total Lust hat zu gucken, oh, was kann, oh, ich weiß ja schon einiges. Am Anfang denke ich, nee, ich weiß noch nichts darüber. Aber dann, je tiefer ich mir auch Zeit gebe, weiß ich schon was und dann kommt so Verknüpfungswissen. Und das ist das, was das Gehirn sehr liebt. Gleichzeitig das Thema von grob zu fein, sage ich immer so gerne. Ja? Also das heißt, ich arbeite gern mit Mindmaps, wirklich, wo nur bestimmte Begriffe stehen, wo ich erstmal nur versuche zu verstehen, wo bin ich eigentlich gerade? Dazu bietet sich natürlich ein Klassifikationssystem dann an, dass man sagt, okay, ich bin jetzt, wenn wir ICD-10 nehmen, im Kapitel F0. Aha, da sind organische psychische Störungen. Aha, was ist denn da noch alles drin? Aha, da ist eine Alzheimer-Demenz drin. Okay, da ist eine vaskuläre Demenz drin. Aha, andere Demenzen. Und so, und dann zu gucken, okay, jetzt, das weiß ich, was da alles drin ist. Und jetzt gehe ich, okay, was bedeutet denn Alzheimer-Demenz überhaupt? Was ist denn da noch so drin? Ja? Also sich solche Ketten aufzubauen, die nicht eben durch Abschreiben von Texten geprägt ist, was ich nur auswendig lerne, sondern ich möchte dich instinktiv einladen, dieses Lernen, auch wenn wir nachher bei Differentialdiagnosen sind, also wir uns fragen, das sieht, dieses Störungsbild sieht aus wie eine Schlafstörung. Was könnte es differentialdiagnostisch noch sein? Also was könnte es noch sein? Die Symptome sind ähnlich. Was ist es ähnlich? Aha, es könnte auch möglicherweise eine depressive Episode sein, die eben mit einer Schlafstörung einhergeht. Aha, was sind denn die Kennzeichen einer depressiven Episode? Was gibt es denn da? Und jetzt wieder den Anknüpfungspunkt finden. Wo steht denn das überhaupt, depressive Episode? Ah ja, ICD-10, F3, affektive Störungen, da gibt es die depressive Episode. Und dann gibt es die depressive Episode, zum Beispiel mit psychotischen Symptomen, ohne psychotische Symptome. Aha, es gibt leicht, mittel, schwer. Es gibt mit somatischem Syndrom, ohne somatisches Syndrom. Wenn du jetzt ganz neu bist und denkst, was ist das denn hier? Völlig, ist nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Ich wollte dir nur einen wichtigen Punkt mitgeben, warum ist eine Prüfung leicht oder schwer? Wenn ich eine Systematik habe im Kopf, der ich immer und immer wieder folgen kann und die sozusagen logische Schlüsse zulässt. Und das ist etwas, was, das mache ich ja exzessiv, auch durch meine Prüfungsvorbereitungskurse, die es da gibt, ist, dass ich immer wieder gerne beibringe, den gleichen Pfad im Gehirn zu folgen, immer den gleichen Weg zu gehen. Warum? Weil ich mich sicher fühle. Ich kriege das in mein Langzeitgedächtnis, die Anamnese und Diagnostik und frage die gleichen Dinge, ich kriege Antworten, ich kann das vernetzen und dann kriegt der Prüfer, gerade in der mündlichen Überprüfung, das Gefühl, okay, hier hat jemand eben nicht nur auswendig gelernt, sondern er kann das Wissen vernetzen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ein weiterer wichtiger Punkt, also die Struktur, das ist ganz, ganz wichtig, ist abhängig davon, ob du es als schwer oder leicht empfindest, weil du dann möglicherweise auch Dinge ableiten kannst in der Überprüfung, wenn du zum Beispiel etwas liest und nicht sicher bist. Und dann kannst du durch eigene Denkprozesse zur Lösung kommen. Ich hatte auch eine Frage, werde ich nie vergessen, in meiner Überprüfung, ich glaube, an der Frage saß ich irgendwie allein schon 15 Minuten oder so und ich habe sie hinbekommen durch wirklich transferieren, sagt man glaube ich, eine Transferleistung, so, das mir dann nachher logisch zu erschließen. Dafür brauche ich aber ein Grundwissen, also das ist das, ob ich eine Prüfung leicht oder schwer empfinde, ist, wie viel habe ich denn auch wirklich dann gelernt? Also ich habe meine Prüfungsangst, okay, klar, welche Techniken kann ich anwenden, damit ich weniger Aufregung habe, mehr Zugang zu meinen geistigen Kapazitäten, Kreativität. Das zweite ist, habe ich eine gute Lernstruktur. Anders vielleicht als früher. Ja? Erlebnisorientiertes Lernen, auch fallbeispielorientiertes Lernen, Verknüpfungslernen, aber wirklich so ein Lernen, wo ich selber mich aktiv mit einbinde und nicht nur rezeptiv, also nicht nur empfangend, sondern dass ich mich überall mit eingrabe, mit dem, was da gerade passiert. Wo kann ich, kenne ich das schon? Kann ich das mit irgendwas verknüpfen? Also immer in diesem aktiven Denkprozess zu bleiben. Ja? So, und dann ist natürlich die Frage, ob eine Prüfung leicht oder schwer ist, wie viel habe ich gelernt? Und wenn du dann dir möglichst breit das ganz intensiv diese Themen angeguckt hast, auch über mal einen Tellerrand gelesen hast, dann kann es eben sein, dass du manche Fragen besser beantworten kannst, wo so Kolibri-Fragen drankommen. Was meine ich mit Kolibri-Fragen? Also aus meiner Sicht gibt es Fragen, die sind nicht besonders schwer, die hat man, die lernt man und wenn es um Definitionen nach ICD-10 oder so zum Beispiel geht. Und dann gibt es so Fragen, die ein bisschen spezieller sind. So. Wo man jetzt beispielsweise, erinnere ich mich gerade an eine Sache, die nicht so bekannt war, um das Thema Bruxismus. Bruxismus, da war eine Frage, ich erinnere mich nicht mehr genau an die Frage, Schlafstörung, Bruxismus. So, und jetzt ist es so, wenn du möglichst viel schon mal gelesen hast und dich so mit dem Stoff so richtig beschäftigt hast, so intensiv, so nicht nur rezeptiv, wie gesagt, so empfangend, sondern wirklich, was ist das, ne? Dann hast du immer mal gelernt, Bruxismus, ja, zum Beispiel in unseren Kursen, Bruxismus hat was mit Zähneknirschen zu tun. Kannst du dir vorstellen, dass das was mit Schlafstörungen zu tun hat? Und dann kannst du dir vielleicht die Verknüpfung merken, Bruxismus, Zähneknirschen, da gibt es doch diese Knirscherschienen, oder? Vielleicht hast du auch eine Knirscherschiene, Bruxismus, Brutalität, wie ich die Zähne zusammenbeiße. Und dann überlegst du dir eine Lernverknüpfung, ja, und speicherst das ab, wie du da im Schlaf das machst. Also du verknüpfst das mit Bildhaftem. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt wird es hier doch schon mehr in diese Lernrichtung nochmal. Aber ich weiß halt, dass das der Grund ist oder Gründe sind, warum Menschen eine Überprüfung als leicht oder als schwer empfinden. Und es ist halt so, dass dieses Thema Transfer eben schon auch eine Rolle spielt. Ne? Also wie kann ich aus dem Gelernten bestimmte Dinge ableiten, die dann mich zur Lösung hinführen können. So, jetzt ist es in der schriftlichen Überprüfung ja so, dass wir auch Auswahlmöglichkeiten haben und natürlich aber trotzdem, wie gesagt, manchmal immer so Fragen da sind, die können wir nicht beantworten. Da ist es dann halt so, dass wir sagen müssen, okay, was kenne ich davon, was kann ich ausschließen? Aber gerade auch dann für die mündliche Überprüfung, wenn du diese Art von Schema anwendest, habe ich Menschen gehabt, die mir gesagt haben, das hat richtig Spaß gemacht. Die mündliche Überprüfung hat richtig Spaß gemacht. Die ging so schnell vorbei, war die vorbei. Ich hätte noch echt ewig weitermachen können. Und natürlich ist das konträr zu einer Erfahrung, wo ich das Gefühl habe, boah, ich war echt aufgeschmissen, ich wusste nicht, wo der Prüfer hin soll, ich hatte ein Blackout-Gefühl. Und dann wird das als ganz, ganz schlimm wahrgenommen und dann ist so dieses Gefühl da, oh, ich weiß nicht, ob ich es nochmal mache. Und ich möchte dich einladen, dass du nicht eine Prüfungssituation, wo du vielleicht mal nicht das Ziel erreicht hast, dafür nimmst, dass du sagst, ich bin vielleicht nicht geeignet für das Berufsbild. Vielleicht ist es gerade so, dass wenn du das zweite Mal in eine Überprüfung gehst, das Wissen noch viel verdichteter hast. Es ist überhaupt, also wirklich, ich habe das auch erlebt, wenn Menschen mal durchgefallen sind und die gesagt haben, boah, der zweite Turn, da nochmal richtig durchzugehen, der hat mir total geholfen, ich bin noch viel stabiler, selbstbewusster in dem Wissen geworden. Ich habe die Prüfungssituation dann schon mal erlebt, zwar negativ, aber ich fühlte mich zwar unsicher, aber ich war viel gefestigter als vorher. Also bitte, bitte, das ist mein ganz, ganz großer Wunsch, gib nicht auf. Ja, das ist sowieso bei mir auch mein Motto. Erfolg, das kann ich gar nicht oft genug betonen, ja, egal um welchen Erfolg es geht, der ist nie so mit einer Welle nach oben, sondern der hat auch mal wieder Knicken, wo es nach unten geht, bevor es wieder nach oben gehen kann. Vielleicht so ein bisschen wie Aktienkurse. Ja, da kann es auch erstmal wieder abgehen, bevor es wieder nach oben gehen darf. Und deswegen möchte ich, dass du auf keinen Fall aufgibst. Ja, und die Frage eben leicht und schwer, ja, die kann man eben nicht so einfach beantworten. Ich gehe davon aus, dass du dir gewünscht hättest, ja, die ist ganz leicht oder sie ist ganz schwer und machbar. Nein, es hängt von diesen Faktoren ab. Und das ist, finde ich, einfach schlau, sich vorher oder wenn man angefangen hat, einen Plan zu machen und zu sagen, okay, wenn ich lange nicht gelernt habe, überlege ich mir einen Plan, wie lerne ich denn jetzt konkret? Und das übe ich so. Und da verschaffe ich mir dann Wissen über diese Lernmethode, die ich gerne machen möchte, die verfolge ich, was passt zu mir, was passt nicht so gut zu mir und dann lerne ich. Und dann tausche ich mich mit anderen aus. So. Und dann kannst du nämlich die Überprüfung vielleicht doch gar nicht als so anspruchsvoll ansehen, wie du im ersten Moment vielleicht denkst. Ja? Also, es ist definitiv machbar. Verfolg deinen Traum, wenn du gerne Heilpraktikerin für Psychotherapie werden möchtest. Ich drück dir auf jeden Fall alle Daumen. Glaub mir, ganz, ganz alle Daumen. Wir brauchen noch mehr Menschen, die sich dafür einsetzen, psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und es ist mir eine Freude, wenn ich dich vielleicht irgendwann mal als Kollegin treffe und mich darüber unterhalten darf, was so dein Themengebiet ist, was du spannend findest, weil dadurch kann ich auch nur dazu lernen. Und das ist das, was ich liebe. Ein lebenslanges Lernen. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit, freue mich auf bald mit dir und sag für heute Tschüss, dein Dirk.